Uwe Tellkamp, Eugen Ruge und Lutz Seiler haben mit ihren prämierten und äußerst erfolgreichen Romanen bewiesen, dass DDR-Geschichten bei einem breiten Publikum noch immer auf ein großes Interesse stoßen. Seiler und Tellkamp wurden in den 60er Jahren geboren, gehören also der mittleren DDR-Generation an, die bislang in der Öffentlichkeit nicht besonders präsent war. Das meint zumindest die Publizistin Ines Geipel. In ihrem Buch »Generation Mauer« will sie dieser Generation, für die der Mauerfall vor 25 Jahren der biografische Dreh- und Angelpunkt war, auf die Spur kommen. Autoren der mittleren Generation Ost wie Gregor Sander, Angelika Klüssendorf und Carsten Krampitz schildern in ihren Romanen, was sie geprägt hat und wo sie heute stehen.
89, die Generation, die Jugendlichen, die waren ja dem Staat völlig entfremdet. Selbst die, die ja noch mit Blauhemd am Vorabend des Republiksgeburtstages auf die Straße gegangen sind mit Fackeln, selbst die waren ja nicht mehr wirklich linientreu.
Wir waren ja so die da reingeboren, wir kannten ja nichts anderes mehr.
Diese Generation, die gesagt hat, nicht mehr Experiment Sozialismus verlängern, nicht mehr reformieren, nicht mehr weiter reden, sondern Schluss aus Ende.
Ich hasse das Wort Utopie in jeder Hinsicht. Ja. Also ich will das haben, was machbar ist und daran arbeiten.
Und das macht sie schon auch ein bisschen aus. Und ich glaube, das ist auch zu spüren in den Büchern. Ich glaube, da ist sehr viel Distanz DDR drin und auch Schmerz und auch ja, so ein Angstkosmos, der sich immer wieder vitalisieren kann im Grunde.
Woher wir kommen, wer wir sind. Romane über die mittlere Generation Ost. Von Ralf Gerstenberg. Als Generation Mauer bezeichnet die Publizistin Ines Geipel in ihrem gleichnamigen Buch die mittlere DDR-Generation, also diejenigen, die in den 60er und 70er Jahren in einem Land aufwuchsen, das von Mauer und Stacheldraht begrenzt wurde. Der Mauerfall wurde für diese Generation, die schon eine Vergangenheit in der DDR und noch eine Zukunft im vereinten Deutschland hatte, zum prägenden Ereignis. Nach 1989 mussten und konnten sich die Mauerkinder des Ostens noch einmal neu definieren und orientieren.
Wenn in doch ja relativ junger Zeit die Erfahrung gemacht wird, dass ein Land implodiert und der Boden sehr fragil sein kann, ist es natürlich sehr wichtig, sich vorsichtig einen neuen eigenen Boden zu sichern. Und ich glaube, das ist nicht Zufall, dass es sehr starke Stimmen aus dieser Generation in der Literatur gibt, weil dort findet ja nachgerade die Rekonstruktion von Zeit und Raum statt.
Heute, 25 Jahre danach, betrachten die Mitte 40- bis Mitte 50-Jährigen ihr Leben in beiden deutschen Staaten oft sehr unsentimental. Sie neigen weder zu Verklärung noch zur Verdammung. Ihr Blick auf die Ereignisse sei analytisch und reflektiert, meint Ines Geipel. Das zeige sich auch in der Literatur, beispielsweise in den Romanen von Angelika Klüssendorf, Gregor Sander oder Carsten Krampitz.
Natürlich gibt es einen literarischen Markt und es gibt auch da Anpassungen, aber das Besondere ist schon, dass es gibt auch so eine sprachliche Haut des Ostens. Ja? Also die Ästhetiken, die Sprache, der Stil ist ja spürbar, eine deutlich andere. Und dass es so gelungen ist, dass erstaunlich viele Autoren sich haben mit dieser Eigenheit durchsetzen können, finde ich erstaunlich souverän und solitär.
Der Pförtner bringt sie zu ihrem Arbeitsplatz. In den Gängen hängt der Geruch nach Desinfektionsmittel. Als sie den Raum betritt, blicken alle auf. An der Stirnseite des großen Tisches erhebt sich eine Frau in mittleren Jahren, die sich als ihre Büroleiterin vorstellt. Die Frau zu ihrer Linken beginnt sogleich einen Vortrag über ihre Aufgaben. Es geht darum, Kabel an die Betriebe zu verteilen. Für jede Zuteilung muss sie Vordrucke ausfüllen und sich bei der Kabelvergabe an die Bezifferung von 1 bis 10 halten. 1 bezeichnet Regierungsvorhaben, die vorrangig zu behandeln sind. Während der Frühstückspause kauft sie im Kombinatskiosk Kaffee, eine Bockwurst und mehrere Brötchen. Es schüchtert sie ein, dass sie alle beim Essen zusehen. Sie meint, in den Blicken eine gutmütige Überlegenheit wahrzunehmen. Und am liebsten möchte sie ihnen sagen, ich werde hier niemals so alt werden wie ihr.
Musik. In Angelika Klüssendorfs stark autobiografisch gefärbten Roman April wird eine junge Frau Ende der 70er Jahre aus einem Kinderheim in den DDR-Alltag entlassen. Das Mädchen, dessen trostlose Kindheit die Autorin in ihrem Vorgängerroman beschrieben hat, ist nun volljährig, bekommt einen Job als Bürohilfskraft und nennt sich April, nach dem Song April von Deep Purple und dem Monat des Jahres, der genauso unberechenbar ist wie sie selbst. Nach der Zeit des Missbrauchs zu Hause und der Bevormundung im Heim glaubt April, endlich ein eigenständiges Leben führen zu können. Doch ihre Vermieterin löscht abends um 10 das Licht in ihrem Zimmer. Die Welt, in der sich April zurechtfinden muss, erscheint freudlos und reglementiert. Für die gerade aus dem Kinderheim entlassene Frau erweist sich die DDR als großes Kinderheim mit unmündigen Insassen.
Ich glaube, dass es ein ganz nicht nur repressives, sondern sehr regressives Land gewesen ist, in dem alles vorgeschrieben wurde, jeder Augenblick getaktet. Natürlich konnte man aus den Augenblicken raus, aber letztendlich waren sie doch getaktet.
Dem Repressiven und Regressiven stellt Angelika Klüssendorf das Aufbegehren, den Freiheitsdrang, aber auch die Zusammenbrüche Aprils gegenüber. So kann man den Roman als Beschreibung der Auswirkungen eines Bevormundungssystems auf die Psyche einer labilen jungen Frau lesen, die nur eins will, der Enge entfliehen. Es sind vor allem Stimmungen und Atmosphären, die Angelika Klüssendorf mit einer schnörkellosen, unsentimentalen Sprache einfängt. Konsequent verzichtet sie darauf, ihre Geschichte mit Details aus dem DDR-Alltag auszuschmücken. Gerade dadurch entsteht ein sehr scharfes Bild einer Gesellschaft, die jungen Menschen mit Anspruch auf Individualität nichts mehr zu bieten hat. Immer wieder verliert April den Boden unter den Füßen. Immer wieder wird sie aufgefangen und gestützt. Von Freunden, von Bekannten, vom Arbeitskollektiv. Angelika Klüssendorf zeigt in ihrem Buch die DDR-Gesellschaft auch als Gesellschaft der Solidargemeinschaften, der Nischen und geschützten Räume. April findet Anschluss in der Leipziger Künstlerszene, einer Gegenwelt zur anti-intellektuellen Staatskultur. Gemeinsam mit einer Freundin produziert sie eine selbstkopierte Underground-Literaturzeitschrift mit dem provozierenden Namen Anschlag.
Das hat ja auch autobiografische Züge. Ich wollte einfach Menschen kennenlernen. Ich wollte einfach was erleben. Ich wollte dieser klappernden Langeweile entkommen und irgendwas gestalten. Das hatte viel mehr damit was zu tun, als jetzt dem Staat die Stirn zu bieten.
Politische Provokationen gehören in der subkulturellen Szene der 80er Jahre zum festen Repertoire. Das Angstsystem, von dem Ines Geipel in ihrem Buch Generation Mauer spricht, verliert in der Honecker-Ära für die junge Generation immer mehr an Schrecken. Doch auch wenn die Staatsmacht nicht mehr so hart durchgreift wie noch in den 50er oder 60er Jahren, ist sie kein zahnloser Tiger geworden. So endet eine harmlose Aktion, bei der Freunde von April Kerzen für den Weltfrieden entzünden, mit Verhaftungen und Gefängnisstrafen.
Ein großer Armeelaster hält vor dem Kino. Uniformierte springen heraus und rennen auf Aprils Freunde zu. Versuchen sie an Haaren, Armen, Beinen fortzuzerren. Noch mehr Uniformierte kommen angerannt und als sie sieht, wie einer von ihnen auf die schwangere Frau einprügelt, ist April nicht mehr zu halten. Sie springt dem Uniformierten auf den Rücken und verbeißt sich in seinem Nacken. Sie schlägt, kratzt, tritt, verliert sich in einem Wirbel aus angestautem Zorn, bis sie taumelnd zu Boden geht. Ihr Kopf dröhnt. Ihre Unterlippe ist aufgeplatzt. Mühsam rappelt sie sich auf und läuft davon.
Irgendwann in den 80ern ist es für April, wie für viele ihrer Generation, an der Zeit, das Land, das sie nie ohne Mauer kennengelernt hat und dessen Enge sie zu erdrücken droht, zu verlassen. Mit Hans, dem Mann, mit dem sie inzwischen einen Sohn hat, stellt sie einen Ausreiseantrag nach West-Berlin. Doch es ist nicht der Westen, der sie lockt.
Im Gegenteil, ich beschreibe ihr auch in April, dass sie eigentlich große Angst davor hatte, dass sie sich den Westen so vorstellt, dass die Wände gekachelt sind, die Menschen parfümiert und ohne Eigengeruch. Also insofern war das gar nicht der Sehnsuchtsort, das war einfach nur ein Entkommen aus der Enge.
April verabschiedet sich auf dem Bahnsteig von Freunden und Bekannten. Sie kommt sich vor wie eine Marionette. Auf Wiedersehen. Ich meld mich. Tschüss. Mach's gut. Als hätte sie nur einen langen Urlaub vor sich. Sie verspricht August, sich mit ihm in Prag zu treffen. Der Zug fährt ab. April will nicht losheulen und deshalb zerlegt sie ihre Freunde auf dem Bahnsteig in Einzelteile. Sie lächelt und winkt zum Fenster heraus, während Irma wie eine vertrocknete Hummel auseinanderfällt, Silvesters Innereien sich auf dem Boden verteilen und August auf blutigen Kniestrümpfen umherhüpft, ohne Arme und Kopf.
Das war im Grunde auch die Bahnhofsgeneration. Ja? Also die 80er Jahre war die DDR ein riesiger Wartesaal und diese vielen, vielen Vormittage oder Abende, wo man auf den Bahnhöfen stand und sich dann für immer verabschiedet. Also dieser unendliche Schmerz, dass der weg ist, dass der einem abgenommen ist.
Die 1960 geborene Publizistin Ines Geipel beschreibt in ihrem Buch Generation Mauer, ähnlich wie die nur knapp 2 Jahre jüngere Angelika Klüssendorf in ihrem Roman April, die 80er Jahre in der DDR auch als eine Zeit des permanenten Abschieds. Immer mehr Menschen nehmen soziale Ächtung und behördliche Willkür in Kauf oder riskieren ihr Leben, um dem Staat, in den sie hineingeboren worden sind, den Rücken zu kehren.
Für jede und jeden von ihnen hat es ihn gegeben, den Moment, der einem klar machte, angekommen zu sein. Wann, wo, warum? Das Leben neu beginnen, etwas tun, wofür es kein Modell gibt, nicht geben kann, weil jeder Anfang etwas Unwiederholbares hat. Und wie weiß man dann, dass die Zeit der Anfänge vorbei ist? Dass es nicht mehr um eine Flucht wovor, sondern längst um einen Aufbruch wohin geht? Vielleicht können die, die schon weit vor 1989 im Westen landeten, über das Ankommen genauer erzählen.
Genau das tut Angelika Klüssendorf, die 1985 die DDR verlassen hat, im letzten Viertel ihres Romans. Der Westen ist April zunächst fremd, die Bettler liegen auf der Straße, in verschiedenen Putzjobs wird sie mies bezahlt und behandelt. Alles, was sie mit Heimat verbindet, die Freunde, die Landschaft, Gespräche, Gerüche, befindet sich auf der anderen Seite der Mauer. Doch Stück für Stück erobert sie sich das neue Terrain, taucht ein ins Westberliner Nachtleben. Immer wieder gibt es auch Abstürze. Aber es scheint, als müsste sie nicht mehr fliehen, vor allem nicht vor sich selbst. Um diesen Weg ihrer Protagonistin zu beschreiben, benötigte Angelika Klüssendorf Distanz. Vor allem zeitliche Distanz.
Ich hätte das nicht eher schreiben können, weil es ja auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat. Und ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, dass die DDR ja jetzt ein abgeschlossenes Gebiet ist. Und eigentlich bräuchte man vielleicht noch länger Zeit, vielleicht noch mal so 50, 60 Jahre, um das als Geschichte, die zu Ende gegangen ist, wirklich mit Distanz betrachten zu können.
Je weiter wir von der DDR weggehen, desto mehr alleine sind wir damit, ne? Also unsere Kinder, meine Kinder, die haben ja damit nichts mehr zu tun. Und es werden immer weniger, die wissen, wie es war, in diesem Land zu leben.
Vielleicht hat Gregor Sander seinen Roman »Was gewesen wäre« deshalb seinen beiden Söhnen gewidmet. Sander ist Jahrgang 1968, also ungefähr so alt wie die Protagonisten seines Romans. Zum Beispiel wie Astrid, eine 44-jährige Ärztin, die 2012 auf einem Wochenendtrip nach Budapest von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Im Luxushotel Gellert trifft sie auf ihre erste große Liebe, Julius, den sie seit seiner Flucht in den Westen vor knapp 25 Jahren nicht mehr gesehen hat. In Rückblenden erzählt Sander von der schwierigen Beziehung der beiden, aber auch von Astrids Freundschaft zu Jana, die immer ein bisschen aufmüpfiger und schlagfertiger war als sie selbst.
Wir hatten fast den ganzen Waggon für uns, als wir am Sonntag Richtung Schwerin aufbrachen. Jana hatte ihren kleinen Annette-Rekorder aus dem Rucksack gezogen. Und nun sang Susanne Vega durch den Waggon, in dem außer uns nur ein alter Mann mit einem grünen Filzhut neben der Tür saß und schlief. Der Regen lief die Scheibe hinunter und wir zuckelten los. Und während die letzten Häuser von Neubrandenburg verschwanden, sagte Jana: Mensch, wann kommt der große Arsch, der dieses Drecknis einfach zuscheißt? 3,5 Stunden bis nach Schwerin. Für 150 Kilometer. Das ist demütigend. Wir hatten die Füße auf die weinroten Kunstledersitze gelegt. Aus Janas olivgrüner Socke guckte der große Zeh hervor.
Marlene on the Wall, sangen wir aus vollem Hals. Eine Zugfahrt durch die Provinz, ein Kasernenbesuch in Schwerin, eine Künstlerparty auf dem Lande. Es sind DDR-Alltagsszenen aus den 80ern, die Gregor Sander in seinen atmosphärischen Rückblenden schildert. Es wird gelebt, geliebt, gelitten wie überall auf der Welt. Und doch ist das Eingeschlossensein stets präsent. Wenn das Wort Wall in einem Popsong vorkommt, denkt jeder an die Mauer, die die eigene Welt und damit auch die Erfahrungen, Möglichkeiten und Perspektiven begrenzt.
Unsere Elterngeneration, die kannte ja noch den Westen. Ja, das war für uns ja alles tatsächlich fremd. Wir wussten zwar, dass es es gibt, wir haben auch alle permanent Westfernsehen geguckt, aber es hatte ja trotzdem was Irreales, weil man nie dorthin kam. Ne? Man kam ja nicht mal an den Zaun, weil da schon Kilometer vorher Schluss war. Nur die Mauer, die konnte man halt tatsächlich ja sehen. Ne? Und man hatte sich mit dieser Situation auf so eine Art abgefunden. Man hat jetzt auch nicht permanent und ununterbrochen daran gedacht.
Ab Mitte der 80er Jahre wird die deutsch-deutsche Grenze durchlässiger. Sogar Astrid darf 1988 zusammen mit ihrer Mutter zu einer Verwandten nach Westdeutschland reisen, verbringt aber die Zeit stattdessen in West-Berlin, wo ihre Freundin Jana nach der Genehmigung ihres Ausreiseantrages lebt. Jana versucht, die Freundin zu überreden, dort zu bleiben. Aus gutem Grund, wie sie behauptet. Denn Julius, Astrids große Liebe, plane über Ungarn und Jugoslawien die Flucht in den Westen. Ihretwegen. Später erfährt Astrid, dass die Freundin für die Staatssicherheit gearbeitet hat. Sie sollte Julius nach West-Berlin locken, damit dessen Mutter, eine oppositionelle Künstlerin, die sich weigerte, die DDR zu verlassen, endlich ausreisen würde. 20 Jahre danach stellt Astrid Jana zur Rede. Das Wiedersehen findet in Janas Hamburger Loft statt.
Was habe ich denn gemacht? Hä? Du hast diese Reise nach West-Berlin mir zu verdanken. Julius hatte die freie Wahl, ob er in den Westen kommen wollte oder nicht. Was soll's? Und ich kam raus. Endlich haben die mich rausgelassen und es war vorbei. Aber es ging doch gar nicht um mich oder Julius. Es ging doch um Katharina. Die sollte raus aus der DDR. Und das wusstest du auch. Assi, ich bin nicht besonders stolz darauf. Aber was soll ich sagen? Dieser Typ, dieser Krüger vom MFS oder wie auch immer er wirklich hieß, der hat mir ganz klar gemacht, dass wenn ich nicht mitmache, ich noch in 5 Jahren Bier über die Tanzfläche tragen werde in fucking Neubrandenburg.
Das Gespräch 20 Jahre später zwischen Täter und Opfer, das war mir eigentlich viel wichtiger, als da moralisch zu werten, wer hat jetzt Schuld, hat die Jana Schuld, wie groß ist die Schuld. Da kommen auch ganz spannende Sachen bei den Lesungen raus. Ich bin schon richtig angegriffen worden, weil jemand meinte, dass ich das nicht genügend herausstreiche, wie groß die Schuld der Jana ist. Und es gibt Leute, die das als absolutes Versöhnungskapitel lesen zwischen den beiden. Mir ging es darum, das so offen wie möglich zu halten.
Der bewusste Verzicht Gregor Sanders, Urteile über seine Figuren zu fällen, führt letztendlich zu einem genaueren Hinsehen. Wer hat was, wie und aus welchen Gründen für sich entschieden? Welche Folgen erwuchsen aus dieser Entscheidung? Welche Möglichkeiten? Und was wäre gewesen, wenn eine Entscheidung anders ausgefallen wäre? Dieser sehr gegenwärtige Zugang, der sich auch in der unverkrampften, von jeglichem Aufarbeitungspathos freien Sprache niederschlägt, ermöglicht dem Autor eine Art Bestandsaufnahme seiner Generation, teilweise sogar aus der Perspektive seiner Figuren.
Die Fähigkeit, vor allen Dingen in den literarischen Texten, das ganz stark zu differenzieren, also dass der Verräter eben auch eine Geschichte hat. Und das ist ja das Großartige. Ja, an literarischen Texten. Also, dass das politisch nicht geht, ist klar, aber in der Literatur muss es gehen, ja, zu erzählen, warum der beste Freund verraten wurde.
Am Beispiel ihrer eigenen Biografie und anhand von Lebensgeschichten anderer Mauerkinder zeigt Ines Geipel, wie stark diese Generation in das DDR-System eingenäht war. Dennoch haben die Erfahrungen von Verrat in der Familie oder im Freundeskreis, von Verlusten, Missbrauch und Indoktrination in der Regel nicht zu pauschalen Verdammungen geführt.
Die Generation Mauer ist eine Generation der Rückkehrer, Rekonstruierer, Vergewisserer, Rechercheure, der pickelharten Herausschäler.
Mein Eindruck ist, dass es die Generation ist, die zum Teil ja harten Prägungen, die sie im Osten erfahren haben, sehr bewusst versuchen, nicht weiterzugeben. Das sind ja auch Potenziale für eine Gesellschaft, wenn du eben ein bestimmtes Trauma oder eine bestimmte Härte eben nicht an die nächste Generation weitergeben musst, sondern es vielleicht tatsächlich anders machst, dein Leben reflektierst, finde das nicht unsympathisch.
Es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Du musst wissen, wo du herkommst, wenn du irgendwie nochmal vorankommen willst.
In Carsten Krampitz' Roman Wasserstand und Tauchtiefe wird der Protagonist Mark Labitzke tagtäglich mit der eigenen Herkunft konfrontiert. Der Mit-40er pflegt übergangsweise seinen Vater, der sich weder rühren noch sprechen kann. Denn der einstige Bürgermeister von Scheersdorf, einem fiktiven Ort im Speckgürtel Berlins, hat bereits 3 Schlaganfälle hinter sich. Nun kann er sich der Zwiesprache mit seinem Sohn nicht mehr wie früher entziehen. Zumindest muss er sich anhören, was dieser zu sagen hat.
Ich hätte gerne mit meinem Vater so ein Gespräch geführt, aber es klappt ja nicht, es findet ja nicht statt, dieser Austausch. Irgendwie muss das immer sein zwischen den Generationen, dass die Generation davor nicht wirklich sagen kann, was da passiert ist. Jetzt ist er auch schon sehr alt. Ich kann ihn diese Fragen nicht mehr stellen. In meinem Roman wirft ja mein Erzähler dem Vater auch vor, dass er ja eigentlich auch so eine Predigerausbildung hatte für die Partei. In Scheersdorf gibt es jetzt so eine Freikirche und dieser Pastor da, der tut so, als ob er einen ganz exklusiven Zugang zur Wahrheit hat, die anderen so verschlossen bleibt. Und so war das ja auch bei meinem Vater, also bei allen SED-Genossen, also bei den Höheren, also die im Apparat waren.
Hast du gemerkt? Der Pastor redet wie früher der Genosse Bürgermeister. Der Mann hat nicht nur Charisma, er besitzt auch noch einen exklusiven Zugang zur Wahrheit, wie du früher. Euch beide kann man nur beneiden. Ich habe nichts mehr, woran ich glauben kann. Muss ein gutes Gefühl sein, zu wissen, dass man auf der richtigen Seite steht, die richtigen Dinge zur rechten Zeit schafft und dass einem nichts passieren kann. Nichts wirklich Schlimmes. Und man hat die ganze Zukunft noch vor sich.
In der einstigen DDR-Vorzeigestadt Scheersdorf, die an Eisenhüttenstadt erinnert, gibt es 25 Jahre nach dem Mauerfall nicht mehr viel vorzuzeigen. Sie wird bevölkert von Arbeitslosen, Trinkern und Rentnern. Mark Labitzke ist hier aufgewachsen. Als übergewichtiges Bonzenkind hatte er es nicht leicht. Doch er gab sich redlich Mühe, bei Gleichaltrigen Anerkennung zu finden. Als Jugendlicher spielte er Schlagzeug in einer Rockband, ging zu Blueskonzerten, traf sich mit seinen Kumpels im Eisenbahner, einer Kneipe, in der, zumindest in den Augen seines Vaters, nur der Abschaum verkehrte. Hier fand die allgemein übliche Republikflucht in den Alkohol statt.
Kennst du noch den Eisenbahner? In der Tankstelle an der A10 erinnern sich manche noch gern an die Kneipe hinterm Güterbahnhof. Daneben stand lange Zeit eine riesige Schautafel, aufgestellt von der örtlichen Reichsbahnleitung. Den Sozialismus stärken heißt den Frieden stärken. Genau deshalb haben die Leute gesoffen. Dass die NATO den Weltfrieden bedroht, und das hat sie wirklich, hat man irgendwann nicht mehr hören können. Nicht mehr lesen und nicht mehr ertragen. Ein ordentlicher Vollrausch wirkte da wie eine Grundreinigung im Gehirn. Der ganze Propagandamüll war weggespült.
Wenn man sich die 80er Jahre anguckt, ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass eine ganz kleine Minderheit in der DDR-Gesellschaft wirklich Marxisten waren und wirklich überzeugt. Sozialismus war für das Gros der DDR-Bevölkerung ein Versorgungsversprechen. Ja, man hat die Zusage vom Staat gehabt, dass es einem mit jedem Jahr so ein klein bisschen besser gehen wird. Und als Gegenleistung hat man mit politischem Wohlverhalten gedient. Aber der Staat hat nie Überzeugung verlangt.
Der 1969 geborene Carsten Krampitz zeichnet in seinem Buch Wasserstand und Tauchtiefe das Porträt eines Antihelden der mittleren Generation Ost. Zu DDR-Zeiten konnte Mark Labitzke die Überzeugungen seines Vaters nicht teilen. Nun teilt er sich mit seinem schwerstbehinderten Erzeuger dessen Rente. 2 Männer, ein Konto, heißt es lakonisch im Text. Nach einem abgebrochenen Geschichtsstudium und einer Ausbildung zum Programmierer hat Labitzke im vereinten Deutschland keinen Fuß in die Tür gekriegt. Inzwischen ist er gründlich desillusioniert. Sein täglicher Weg mit dem Vater im Rollstuhl führt ihn zur Autobahntankstelle, die dem Prekariat von Scheersdorf als Kneipenersatz dient.
Die wenigsten Ossis haben doch Karriere machen können. Ja, man muss in die Politik gehen, da ist das möglich. Aber ansonsten ist es jetzt in der Wirtschaft, es gibt in keinem börsennotierten Unternehmen, gibt es da irgendwie im Vorstand einen Ossi oder so. Wenn ich mich für einen Job bewerbe, das ist immer eine Katastrophe, obwohl ich eigentlich eine gute Ausbildung habe. Ich bin Betriebswirt, Statistiker, Buchhalter gelernter. Dann habe ich einen Magister in Geschichte, Politik und Literatur. Und dann demnächst noch einen Doktor in Geschichte. Aber das ist die fassen ja im Kopf. Mich braucht doch keiner. Ich bin doch überflüssig.
Aus dieser Position der Überflüssigkeit heraus lässt Carsten Krampitz seinen Erzähler monologisch reflektieren, analysieren, seine Sicht der Dinge offenbaren. Wut und Schmerz werden spürbar, auch eine große Distanz zur Generation des Vaters, den Ideologen des sozialistischen Experiments, in dem die Mauerkinder als Hoffnungsträger vorgesehen waren, aber auch zu den falschen Göttern der Gegenwart. Selbstironie bewahrt ihn jedoch vor Wehleidigkeit, Humor vor Resignation.
Als Historiker weiß ich, dass alles vorbeigeht. Die Geschichte ist niemals abgeschlossen und deshalb ist auch noch einiges möglich. Da bin ich schon sehr zuversichtlich.
Ich habe schon gestaunt, dass es doch sehr viele gibt, denen es nicht so sehr gut geht.
Für die Publizistin Ines Geipel ist die mittlere Generation Ost eine gespaltene Generation. Nicht alle sind auf der Gewinnerseite, natürlich. Und doch bezeichneten Soziologen die Mauerkinder als eine glückliche Generation.
Eben, im Schatten der Mauer geboren, relativ passabel, gut, könnte man auch noch ein paar Sätze dazu sagen, ausgebildet, aber eben vor allen Dingen jung genug, gerade erwachsen geworden und dann ja, kommt die Welt dazu und nochmal eine Ausbildung, nochmal ein Studium, die Welt sich überhaupt anschauen, da Erfahrung machen und im Grunde so das Gefühl, ja, ich bin in meinem Leben angekommen. Das ist sicherlich die Mehrheitserzählung dieser Generation.
Vor der Maueröffnung hatte die mittlere DDR-Generation in der Öffentlichkeit kaum eine eigene Stimme gehabt. Die damals 20- bis 30-Jährigen waren mit sich selbst beschäftigt und immer irgendwo dazwischen. Zwischen Protest und Pragmatismus, zwischen Aufbegehren und Achselzucken. Eine Generation in der Warteschleife. Der Mauerfall brachte die lang ersehnte Dynamik in ihr Leben. Doch auch danach hat es eine ganze Weile gedauert, bis sie sich vielstimmig zu Wort meldete. Vielleicht hat das Abwarten mit dem von Ines Geipel konstatierten Hang zur Reflexion und zur Differenzierung zu tun, mit notwendiger Distanz und Selbstvergewisserung. Vielleicht aber auch damit, dass es eine Weile gedauert hat, bis die eigene Herkunft, das Aufwachsen im DDR-Sozialismus nicht mehr als biografischer Makel empfunden wurde, sondern vielmehr als Erfahrungsschatz, den es literarisch zu entdecken gilt.
Unmittelbar nach 89, das ist jedenfalls die Wahrnehmung meines Umfelds, hat man das eher versteckt, ja, aus dem Osten zu sein. Und heute kann ich mir keine Autorin oder keinen Autor aus dem Osten vorstellen, der das nicht ganz bewusst setzt. Es gibt ja auch sowas wie Erfahrungsneid der Westler, im Hinblick auf literarische Stoffe vor allen Dingen auch. Der Fakt ist doch in dieser Generation, dass es eine Generation von wenigstens zwei Leben ist, ja, also die eine DDR-Biografie haben und eine nach 89. Und das Spannendste ist ja eigentlich, was wird mit dem dritten Leben oder dem vierten oder dem fünften? Ja. Also es ist, glaube ich, durch diesen historischen Bruch eine Generation, die immer wieder anfangen kann. Und das ist ja ein großes Potenzial.
Woher wir kommen, wer wir sind. Romane über die mittlere Generation Ost. Sie hörten eine Sendung von Ralf Gerstenberg. Das Manuskript der Sendung finden Sie auf der Homepage von Deutschlandradio Kultur. Es sprachen Max von Pufendorf, Nele Rosetz und Jan Ubleger. Ton Andreas Narr, Regie Beatrix Ackers. Am Mikrofon war Dorothea Westphal.